Ja, ich habe vor kurzem, ein paar Wochen ist schon her, ein Erlebnis gehabt. Das möchte ich euch nicht erzählen aus Datenschutzgründen, aber so ein bisschen drumherum. Da bin ich auf eine Situation zugekommen, wo Menschen über einen Christen geschimpft haben, der sich im Arbeitsleben vielleicht nicht ganz so benommen hat, wie es gut gewesen wäre. Und ja, dann habe ich so bei mir gedacht, ist mir auch schon passiert. Also mir hat auch schon mal ein Chef gesagt, Nils, und du willst Christ sein und benimmst dich so. Oder letztens beim Autofahren sagte meine Frau zu mir, du weißt, dass du hinten Fisch dran hast, ne? Also es gibt so Sachen manchmal im Leben, tja. Also mir ist dieses Thema bewusst geworden. Und ich möchte mal versuchen, euch da ein bisschen mit hineinzunehmen. Wir alle leben in Beziehungen der unterschiedlichsten Art. Da sind verwandtschaftliche Beziehungen, wir sind Kinder unserer Eltern oder wir sind selber Eltern. Manchmal leben unsere Eltern noch, wir sind Onkel oder Tante, Bruder, Schwester, Ehepartner. All diese Beziehungen haben wir. Wir haben Nachbarn, Freunde, Kollegen, Vorgesetzte, Untergebene. Selbst Menschen, denen wir nur sporadisch oder kurz begegnen, würde ich mitzählen wollen. Die Verkäuferin, die Friseuse, der Postbote. Und dann gibt es noch die Beziehung innerhalb der Gemeinde mit dem gemeinsamen Oberhaupt Jesus Christus. Egal um welche Beziehung es sich handelt, man beeinflusst sich gegenseitig. Andere Menschen üben einen Einfluss auf mich aus, mit dem, was sie tun, was sie sagen. Ich reagiere auf die eine oder andere Weise, aber auch ich übe einen Einfluss aus auf die Menschen, denen ich begegne, mit denen ich in einer Beziehung wie auch immer stehe. Und es gibt leider die volle Bandbreite, was die Güte angeht. Und es ist nicht meine Privatsache. Ich bin als Christ meinem Herrn da mit verantwortlich, dafür verantwortlich. Kennt ihr noch das Jugendlied, was wir früher gesungen haben? Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug? Oder ziehe ich für die Saat Furchen wie ein Flug? Kennt ihr das noch? Ich glaube, Jörg Swoboda und Theo Lehmann haben das gesungen. Je älter ich werde und ich auch öfter mal jetzt so den Tod von Menschen miterlebe, desto mehr denke ich darüber nach. Was hinterlasse ich eigentlich? Was habe ich mit meinem Leben angestellt? Wofür habe ich Zeit, Energie, Geld verwendet? War mein Leben nützlich für andere Menschen? Wer legt eigentlich die Maßstäbe fest, was nützlich ist und was nicht? Wir alle kennen den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Als Bibelstelle dazu fällt mir natürlich der reiche Kornbauer ein. Ich denke, den kennt ihr alle, den reichen Kornbauern. Hat eine gute Ernte gehabt, anstatt zu sagen, ich habe großen Überfluss, ich könnte jetzt ein bisschen teilen. Nein, es werden die Scheunen abgebrochen und größere Scheunen gebaut. Und Gott sagt, du Narr, ich werde heute Nacht deine Seele von dir fordern. Also wir können das auf unser Leben übertragen. Es kann also nicht der Zweck unseres Lebens sein, einen möglichst großen Haufen von irgendetwas zu machen. Das zählt vor Gott gar nichts. Im Gegenteil, höchstwahrscheinlich hält es einen von den wirklich wichtigen Sachen ab und verändert einen zum Negativen. Wenn wir an den reichen Jüngling denken, eins fehlt dir noch, sagt der Herr zu ihm, ne? Weil er sein Herz an sein Reichtum gehängt hat. Natürlich sollen wir arbeiten und unsere Familien versorgen. Es ist auch gut, wenn wir in unserem Leben geordnete Verhältnisse haben und keine Schulden hinterlassen, aber dann ist es auch gut. Es gibt im Alten Testament einen sehr bekannten und wichtigen Vers, der es nach meiner Meinung schön zusammenfasst. In Micha 6, Vers 8 steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wenn uns das im Kopf und im Herzen bleibt, dann hat das Einfluss auf unser gesamtes Leben. Gott ist es doch, der am Ende unser Leben beurteilen wird, und er selbst legt auch die Maßstäbe dafür fest. Und er hat auch ziemlich detaillierte Vorstellungen davon, wie unsere eingangs erwähnten Beziehungen zu leben sind. Wir Christen haben einen Herrn und sind nicht frei zu leben, wie wir es wollen. Im Idealfall erkennen wir natürlich die Gebote unseres Herrn als richtig und gut an und wollen sie auch halten. Ich möchte auf einige Dinge detaillierter eingehen. Alles kann man natürlich nicht, aber ihr werdet merken, das ist auch nicht nötig, weil die eigentliche Botschaft, die ich bringen möchte, erfordert es nicht, dass wir alle Beziehungen auseinanderklabüstern. Ich möchte mal aus Epheser 5 ein paar Verse lesen. Ordnet euch einander unter in der Frucht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Ein Text, den man ganz und sehr gründlich lesen muss, damit man ihn nicht missversteht und auch nicht missbraucht. So wie es dort steht, entspricht es dem Willen Gottes und es ist auch gut für uns Menschen. In der Realität kippt es leider stark zur einen oder zur anderen Seite. Machohafte Männer braucht niemand. Aber auch Männer, die ihrer Verantwortung als Familienoberhaupt und ganz wichtig auch als Hauspriester nachkommen, sind selten geworden. Auf der anderen Seite gab es in den 60er und in den 70er Jahren die feministische Bewegung. Und das war für die Familien und für die Kinder eine Katastrophe. Möglichst schon einjährige Kinder müssen in Ganztagseinrichtungen, in denen sie betreut werden. Und dort werden auch Inhalte vermittelt. Und das sind in den allerseltensten Fällen biblische Inhalte. Biblische Ehen und heile Familien, das ist Gottes Wille. Ich will euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Da kommen die Männer nicht so gut bei weg. Da steht ein Prediger vorne vor der Gemeinde und er erzählt, wie schön die Liebe Gottes ist und so. Und zwischendurch hört man es klappern, seine Frau ist aufgestanden und ist rausgegangen. Weil zu Hause ist er nicht so, wie er vor der Gemeinde steht. Ich will darauf hinaus, dass unser Leben eine Einheit bilden soll mit dem, was wir auch reden. Wir haben ja eine Botschaft zu transportieren. Wir wollen und wir sollen auch von Jesus reden. Und dann sollte unser Leben dazu nicht im krassen Widerspruch stehen. Wenn ich mich zu Hause wie ein Tyrann benehme, was soll ich denn meiner Frau erzählen über die Liebe Gottes? Ne? Auch das Miteinander der Kinder und der Eltern ist durch Gott geregelt. Epheser 6, Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, ich persönlich bin ja nur ganz gewiss nicht der große Experte, was Kindererziehung angeht. Es wäre auch gut gewesen, wenn ich einige Einsichten schon früher gehabt hätte. Väter, natürlich auch Mütter, sind in der Erziehung ihrer Kinder dem Herrn verantwortlich. Und die Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen. Die Bibel kennt keine antiautoritäre Erziehung. Ich hatte mal Besuch von einem jungen Mann, ich sage keinen Namen, Leiter der Pfadfinder in Rostock. Der berichtete mir, dass bei großen Firmen, wie zum Beispiel Mercedes, Siemens und so weiter, sehr gerne ehemalige Pfadfinder in verantwortliche Positionen gesetzt werden. Konservative Werte, Ehrlichkeit, Disziplin, Teamfähigkeit werden dort sehr geschätzt. Menschen, die es nie gelernt haben, sich unterzuordnen, sind kaum zu gebrauchen. Dann möchte ich mich noch einem Thema zuwenden, das mir selber leider auch ziemlich zu schaffen macht. 1. Petrus 2, Verse 18 und 19. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Tja, solange der Vorgesetzte seine Entscheidung so trifft, dass es für mich gut und angenehm ist, ist ja alles okay. Schwierig wird es, wenn es in den eigenen Augen unverständlich oder gefühlt ungerecht wird. Also ich muss wirklich sagen, damit habe ich ein Problem. Dann muss ich mir wirklich selber auch diesen Bibelvers vor Augen halten und auch versuchen, ihn anzuwenden. Ich soll mich meinem Vorgesetzten ja nicht unterordnen, weil der so gute und richtige Entscheidungen trifft. Nein, sondern darum, weil Gott es anordnet. Im Grunde ist Unterordnung unter meinen Vorgesetzten Gehorsam gegen Gott. Natürlich nur, solange ich nicht gegen Gottes Gebote handeln soll oder muss. Ne? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt auch, wenn der Vorgesetzte es sogar nach meiner Meinung nicht wert ist, ihm zu gehorchen. Dieses Prinzip gilt auch für die anderen Beziehungen, in denen es um Unterordnung geht, auch bei Mann und Frau, auch bei Eltern und Kindern. Ich denke, es geht im Leben vielleicht gar nicht so sehr darum, was aus uns geworden ist, was wir erreicht haben, was wir alles geschafft haben. Das hat sowieso keinen Bestand. Es ist wichtiger, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott zu führen und dass wir versuchen, im Rahmen seiner Gebote zu bleiben. Ich habe dazu gestern eine schöne Predigt von Jakob Czarnke gehört über den Segen des Rahmens der Gebote. Man kann das schön vergleichen mit einem Zaun. Wir Deutschen, wir bauen ja gerne einen Zaun um unsere Grundstücke, ne? Ein Zaun kann einen einsperren und man kann sich eingeengt fühlen. Ein Zaun kann aber auch ein Schutz sein vor Dingen, die nicht hinein sollen. Wenn jemand Angst vor Hunden hat zum Beispiel oder auch nur die Nachbarshunde ewig den Garten vermieden oder so, kann ein Zaun ja sehr hilfreich sein. Ne? Also, und Gott möchte uns mit seinen Geboten beschützen, uns vor Dingen beschützen, die nicht gut für uns sind. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Wenn wir diese Dinge tun, geht es uns nicht gut. Und wir verlieren die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir versuchen, im Rahmen seiner Gebote zu bleiben, dann können wir auch zum Segen für andere werden. Oder auch zum Anstoß oder zum Stolperstein. Es gefällt bei weitem nicht jedem, wenn man versucht, Gottes Gebote zu halten. Das war beim Herrn Jesus und seinen Jüngern auch schon so. Wir müssen nicht jedermanns Liebling sein wollen. Verantwortlich sind wir letztendlich Gott. Aber ich möchte diesen Punkt mit der Unterordnung noch ein bisschen vertiefen. Auch wenn man meint, der andere ist es nicht wert. Mir kam der Gedanke, bin ich es eigentlich wert, dass Gott sich uns so zugewendet hat? Ich denke, ich kann behaupten, wir alle sind von Natur aus Sünder. Im Römerbrief steht das ganz, ganz, ganz klar. Und wir haben von Gott eigentlich nichts Gutes verdient. Gott geht sozusagen in Vorkasse. Wir haben erst gesungen, Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich begreife es wirklich nicht, nicht bis zu Ende. Ich kann das intellektuell erfassen, aber was es wirklich bedeutet hat, in Römer 5, Vers 8 steht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Auch dazu eine kleine Geschichte, die das veranschaulichen soll im praktischen Leben. Die in der Bibelstunde sind, die haben sie schon mal gehört. Da ist ein Mann, der hat eine Frau, die sich bekehrt hat. Und sie lässt sich nicht scheiden, sie bleibt bei ihm. Aber er ist nicht gläubig geworden. Und er geht jeden Abend in die Kneipe. Jeden Abend. Und er kommt immer angeschossen zurück und geht ihr auf den Keks. Und in der Kneipe abends erzählt er seinen Kumpels, was er doch für eine liebe Frau hat und dass die alles erduldet. Und seine Kumpels sagen, das glauben wir nicht. Die steht doch mit der Bratpfanne oder mit dem Besen hinter der Tür. Ne? Und er nimmt seine Kumpels mit nach Hause abends, alle schön angesäuselt. Und die Frau steht nicht mit der Bratpfanne oder dem Besen hinter der Tür. Die Männer setzen sich hin, sie holt ihm noch was zu trinken, sie macht was zu essen und sie ist freundlich. Die Kumpels werden nach und nach immer ruhiger, sagen gar nichts mehr, sie schämen sich. Einer nach dem anderen geht, der Mann geht auch ins Bett. Nächsten Tag bittet er seine Frau von Herzen um Vergebung und er geht nicht mehr in die Kneipe und er bekehrt sich. Diese Geschichte soll es wirklich gegeben haben. Ich weiß nicht, ob man immer diese Kraft hat, aber was hat Jesus für uns getan? Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Mir geht es darum, dass wir verstehen, dass nur unser Gehorsam gegen Gott auch für andere Menschen zum Segen werden kann. Das gilt für unser persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Heute werden immer häufiger weltliche und moderne Methoden angewendet, um Menschen in die Gemeinde zu kriegen. Es mag ja erstmal ganz schick aussehen, aber wem nützt es am Ende? Natürlich kann man Fußball-Live-Übertragung machen und Freibier ausschenken oder was weiß ich. Nur klares Evangelium, Buße, Umkehr, Vergebung der Sünden durch Jesus Christus führen zum ewigen Leben. Ob die Menschen das annehmen möchten oder nicht, das ist ihre Verantwortung und nicht deine und meine Sache. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, das Evangelium abzuschwächen, es ein bisschen netter zu machen, damit es leichter fällt, es anzunehmen. Ja, man muss ja nicht gleich von Sünde reden und solche Sachen. Damit dienen wir nicht mehr unserem Herrn, sondern erleichtern nur dem Bösen seine Taktik und wiegen die Menschen in einer falschen Sicherheit und man lädt Schuld auf sich. Ich denke, man versucht zu sehr aus eigener Kraft Ergebnisse zu erzielen. Man tut das sicherlich aus gutem Willen, man lässt aber Gott außen vor. Im Epheser 2, Vers 10 steht, hatten wir auch in der Bibelstunde gerade, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die guten Werke, die wir tun sollen, die hat Gott schon vorbereitet. Wir dürfen ihn fragen, Herr, was hast du bereitet? Was sollen wir tun? Also Dietlind und ich, wir versuchen das immer folgendermaßen anzuwenden. Wir beten morgens oft, dass Gott uns heute die Augen öffnen möge für unsere Mitmenschen und für die Gelegenheiten, die sich bieten. Wir erbitten auch den Mut und die Kraft dazu. Und manchmal merkt man es, wenn es an der Zeit ist, Zeugnis zu geben oder praktische Hilfe zu leisten. Und es ist sogar schön und ermutigend, wenn man merkt, dass Gott einen mithelfen lässt. Ich denke dann immer mit, eigentlich bin ich das gar nicht wert, dass ich mitmachen darf. Aber wir dürfen ein bisschen Licht, aber auch Salz in diese Welt bringen. Ich denke, wir merken alle, wie sich unsere Welt immer weiter ins Negative verändert. Nachrichten schauen macht keinen Spaß mehr. Und man merkt auch seine eigene Hilflosigkeit. Alle noch so guten Bemühungen um Frieden scheitern. Man könnte verzweifeln. Ich hatte sogar eine Weile psychische Probleme damit. Ich möchte euch noch sagen, wie ich halbwegs Frieden damit darüber finden konnte. Unser Herr Jesus sagt in Matthäus 28, ganz hinten am Ende, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist für mich eine sehr tröstliche, klare Aussage, ein klarer Auftrag und eine mutmachende Zusicherung. Es gibt auf dieser Welt ganz viele Dinge, die mir nicht gefallen, die ich aber nicht ändern kann. Aber unser Herr hat die Macht über alle Dinge. Punkt. Warum er Sachen tut oder auch nicht tut, das weiß ich nicht. Meine Gedanken reichen dort nicht heran. Das ändert aber nichts an meinem Vertrauen, dass Gott sein Wort einlösen wird. Was ist meine Aufgabe dabei? Meine Aufgabe ist es, in den Beziehungen, in denen ich lebe, Licht und Salz zu sein, das Evangelium weiterzusagen und selber versuchen, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir hatten mal einen Bruder hier in der Gemeinde, ich will keinen Namen sagen, der hat sich den ganzen Tag so eine bösen Nachrichten angeguckt. Und es macht einen krank. Es macht einen krank. Und du kannst es ja doch nicht ändern. Und ich selber musste mir wirklich sagen, Nils, du stehst auf der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, versuche dort das Beste zu tun, was du tun kannst. Mehr kannst du ja auch nicht. Gott ist derjenige, der die Verantwortung trägt und er wird diese Welt zu seinem Ziel bringen. Und die Menschen, die ihm vertrauen, die mit ihm gehen wollen, denen hat er versprochen, wir sind Mitbürger, wir sind Hausgenossen Gottes geworden, so wie Papa das erst gesagt hat. Daran ändert sich nichts. Wir wollen unser Leben in seine Hand legen und er wird es gut machen mit uns. Amen.